Wir blicken jetzt im Rasenfunk Royal auf die Saison von Holstein Kiel. Am Ende wurde es Rang 17 und damit nach dem Aufstieg zu dieser Saison hin wieder der Abstieg in die zweite Liga. Aber der Weg dahin, der verlief nicht geradlinig und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt Pike hier habe vom 1912 FM Podcast über Holstein Kiel, jetzt hier im Rasenfunk, und wir legen los.
Moin.
Der Rasenfunk Royal.
Tor in Nürnberg, ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen, aber sie haben ein Tor gemacht, ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich freue mich sehr, hier Podcast-Bekanntschaft zu haben. 1912 FM, der Holstein-Kiel-Podcast mit diesem wunderschönen Podcast-Logo. Es muss alle paar Folgen mal gesagt werden.
Genau.
Schön, dass du hier bist.
Moin, moin. Na.
Hast du es denn schon verwunden, den Abstieg, und realisiert?
Ja, also war ja jetzt nichts, womit man nicht auch irgendwie rechnen konnte. Und immer wieder in der Saison gab es Situationen, wo man dann auch gesagt hat, so, okay, jetzt war's das. Und dann hat Holstein ja echt am Ende nochmal so eine kleine Aufholjagd gestartet und uns alle irgendwie doch nochmal hoffen lassen. Aber ja, dass der Abstieg dann irgendwann doch feststeht, kam jetzt nicht überraschend und alles gut. Ich glaube, Holstein hat sich da ganz gut aus der Affäre gezogen und geht, ja, ich würde eher fast sagen, ein bisschen gestärkt aus dieser Saison, aus dem Abstieg raus.
Mhm. Also bevor wir gleich anhand der Aspekte, die du mitgebracht hast, mal da näher ins Detail gehen. Es war ja was Historisches, der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein. Und gleichzeitig fragt man sich ja, glaube ich, auch die ganze Zeit, wie ist denn das eigentlich, Erstliga zu spielen? Wie war es denn für dich?
Also meistens echt surreal. Also ich kann mich halt echt noch dran erinnern, so in der Regionalliga, da war halt die dritte Liga der große Traum und dann hat man immer gesagt, so, oh, irgendwann mal zweite Liga, das wäre wirklich der Hammer. Und dass man dann wirklich ja mal in die Bundesliga reinschnuppern durfte und sich da dann auch noch ganz gut verkauft hat, ja, das ist verrückt. Also, dass in einer Stadt wie Kiel dann auch jetzt Kinder mit Holstein-Trikot rumlaufen und dieser Verein, ja, deutschlandweit, manchmal auch international, ja, gesehen wird und meistens ja auch positiv dabei dann wegkommt. ja, das ist verrückt und freut einen natürlich sehr, gerade wenn man diese Regionalliga-Zeit und auch mal eine Saison Oberliga, wenn man das alles mitgemacht hat, dann ist sowas, ja, völlig verrückt, aber total schön.
Was war der Moment, wo ihr international gesehen wurdet? War das der Sieg gegen Dortmund oder?
Auch das, aber wir hatten auch schon mal unter Tim Walter so ein, zwei Spiele, wo dann gewisse Spielzüge ja, international gezeigt wurden, weil wir irgendwie so mit drei Ballkontakten vom Torwart bis zum Tor und ja, es hat sich in der Zeit viel entwickelt und ja, macht dann immer wieder Spaß. Also ich bin immer noch so, wenn irgendwo Holstein Kiel fällt, freue ich mich.
Und war irgendwas komplett anders, als du es dir vorgestellt hättest?
Nee, also der Schritt von der zweiten zur Bundesliga, zumindest jetzt im Holstein-Bereich, hat sich nicht so krass anders angefühlt, weil wir ja, ich würde sagen, infrastrukturtechnisch geht's, aber gerade stadiontechnisch waren wir ja nicht mal zweitligareif oder sind wir jetzt immer noch nicht, und waren da ja eigentlich schon immer so am Limit von der Auslastung, vom Kader und allem so und, ja, das hat sich halt nicht viel geändert. Die Karten sind noch schneller weg gewesen und noch gefragter. Ja, die Auswärtsfahrten waren extremer, weil größere Stadien, viel mehr Leute mitgekommen, weil das wahrscheinlich auch für die meisten so die Chance war, mal eine Karte zu kriegen. Aber ja, die meisten Kilometer hatte Kiel ja auswärts und dann mit 6.000 Leuten in München, mit 8.000 Leuten in Dortmund, das sind halt Zahlen, also gerade jetzt 8.000 Leute in Dortmund, das ist knapp 60% von unserem Stadion.
Das ist schon verrückt, ja.
Ja, und das ist, ja, das sind Zahlen, da hat man früher von geträumt und ja, das hat man denn sehr genossen.
Mhm, das glaube ich. Ich meine, große Stadien gibt es jetzt in der zweiten Liga auch. Klang jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen so, als ob der Sprung von der, ich weiß nicht, Regionalliga in die dritte Liga oder dritte Liga in die zweite Liga, als ob der größer gewesen wäre als jetzt der von zweiter in erster.
Also für uns so gesehen schon, weil, wie gesagt, Holstein hat eigentlich den gleichen Weg gefahren, den sie in der zweiten Liga auch gemacht haben. Mhm. auch transfertechnisch sind wir ja jetzt nicht völlig verrückt gewesen. Da haben wir in der Winterpause dann ein bisschen mehr nochmal Geld auf den Tisch gelegt und auch mit Tolkien zum Beispiel jetzt einen verrückteren Transfer gewagt. Mhm. Aber insgesamt ist Holstein der Linie treu geblieben und deswegen, ja, auch jetzt, dass man am Trainer festgehalten hat. Also wir haben jetzt keine verrückten Ausreißer gemacht und das fand ich dann eigentlich auch ganz, ganz gut und genau, für uns war das im Endeffekt so eine kleine Bonussaison, würde ich sagen.
Mhm. In die man ja aber mit Ambitionen gestartet ist. Und wenn man sich nochmal anschaut, wie Kiel eigentlich aufgestiegen ist, 23, 24, dann hatte man damals auch schon eine gute Offensive, aber gar nicht die beste Offensive der zweiten Liga. Aber man hatte auch eine sehr gute Defensive, nämlich die zweitbeste hinter St. Pauli. Und das ist tatsächlich der erste der fünf Aspekte, die du mitgebracht hast zu dieser Saison, nämlich eine unerwartet schwache Defensive. Erklär mir das mal.
Genau, also ja, dieses unerwartet kommt halt, weil irgendwann immer die Stimmen lauter wurden. Ja, man hätte vor der Saison viel mehr in die Verteidigung stecken müssen. Man hätte noch einen erfahrenen Innenverteidiger holen müssen. Noch, einen erfahrenen Außenverteidiger. Kommen wir ja auch noch mal dazu, dass man Tom Rothe einfach nicht ersetzen konnte. Dazu dann noch der Verletzungspech. Aber vor der Saison hätte, glaube ich, niemand gesagt, dass die Defensive das Problem von Holstein Kiel wird. Denn ja, defensiv standen wir in der zweiten Liga super da, hatten mit Kleine Bekel dann ja auch nochmal einen Spieler, der aus dem Nichts kam und Stammspieler wurde, der uns jetzt die ganze Saison gefehlt hat. Also ja, wie gesagt, die Defensive war eigentlich nie, fand ich, das Thema vor der Saison, weil da hat man sich eigentlich auf die Leute verlassen können, auf den Patrick Erras, auf den Becker, der eine super Zweitligasaison gespielt hat. Und ja, dann natürlich auch so durch so einen Negativstrudel plus Verletzungen, da kamen wir dann nicht mehr gegen an. Also da konnten wir gefühlt gerade in der Hinrunde nie irgendwie ein Spiel mit den gleichen Verteidigern spielen. Da wurde durchgehend rotiert. Es konnte sich gar nicht eingespielt werden. Und ja, das hat uns dann im Endeffekt so ein bisschen das Genick gebrochen.
Und welche Rolle hat da der Saisonstart direkt gespielt? Also in Hoffenheim spielt man ein sehr gutes Spiel, ist eigentlich nah dran, aber verliert dann, obwohl man zwei Tore erzielt. Also da sehen wir schon mal so, das war dann so ein Foreshadowing für die weitere Saison, dass man schon Tore erzielt, aber man kassiert halt leider noch mehr. Dann zu Hause gegen Wolfsburg, das war relativ humorlos, wie Wolfsburg da Kiel abgefiedelt hat, würde ich mal sagen.
Ja.
Und dann dieses Spiel gegen Bayern, auf das man natürlich extrem hinfiebert und dann, ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden es gedauert hat, bis es 0-1 steht. Am Ende ist es ein 1-6, was ja in Ordnung ist, weil es ist der FC Bayern. Aber es tut natürlich schon weh, 11 Gegentore in 3 Spielen.
Auf jeden Fall. Und ja, ich fand, das hat jetzt auch ganz gut gepasst. Das Dortmund-Spiel, das letzte Saisonspiel, das endete quasi, wie unser erstes Spiel angefangen hat. Nach 6 Minuten knapp hatten wir einen Elfmeter kassiert. Das war in Hoffenheim genauso. Und ja, wenn du dich dann schon so mit so kleinen negativen Sachen irgendwie ja so in die Saison startest und das sich dann über 2-3 Spiele zieht, dann ist auch so ein bisschen diese Euphorie wahrscheinlich dann verflogen. Und ja, das nagt dann natürlich an den Spielern. Dann wirst du natürlich von Bayern noch mal so vorgeführt, was, wie du sagst, passiert vielen Vereinen. Aber hilft halt jetzt auch nicht, irgendwie daraus Selbstvertrauen zu ziehen. Und wenn du dann erstmal in so einem Negativstrudel bist, dann ist das super schwer, da rauszukommen, weil du ja nicht mit der individuellen Qualität mithalten kannst, sondern nur über diese Geschlossenheit kommen kannst. Und ja, wenn die dann so ein bisschen brüchig ist und manche Spieler an sich zweifeln und nicht jeder 100% auch für den Mitspieler mitkämpft und dann macht mal einer einen Fehler, die anderen sind genervt davon, dann ist das super schwer, da irgendwie rauszukommen. Und das haben wir die meiste Zeit nicht geschafft. Und wir hatten zwar dann immer mal wieder Momente, wo man gedacht hat, okay, jetzt läuft's. Und dann kam halt wieder der nächste Nackenschlag. Und ja, diese konstant gute Leistung, das hat uns jetzt wirklich erst so in den 5, 6 letzten Saisonspielen, ja, hat das geklappt, dass wir es über mehrere Partien dann auch mal zeigen.
Aber war das denn so dein Eindruck, dass schon früh in der Saison so eine Genervtheit der Spieler untereinander zu sehen war?
Ja, nicht unbedingt Genervtheit und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt so zu sehen war. Aber viele Spieler hatten dann halt hier mal einen individuellen Fehler, da mal einen individuellen Fehler. Und das aufzufangen ist halt dann super schwer, gerade in der Bundesliga, wo wirklich jeder kleine Fehler meistens dann auch zum Gegentor führt, gerade in der Verteidigung. Und dann hat man halt dann als Neuzugang ein Gashville aus der dritten Liga so. Also das heißt, man kann halt auch jetzt nicht die Qualität mal reinwerfen. Wie gesagt, ein Kai Johansson war die ganze Zeit verletzt. Am Ende der Hinrunde ja Patrick Erras, der bis heute nicht wieder spielen kann. Ja, und ich glaube, das ist dann wirklich so, gerade für Spieler, die so ein bisschen verkopft sind, ich glaube, da gehört dann zum Beispiel auch unser Torwart Weiner dazu, das ist dann super schwer, ohne Erfolgserlebnisse da irgendwie wieder rauszukommen.
Und jetzt wissen wir ja, wie die Antwort von Marcel Rapp war, nämlich die Antwort war, naja, wir setzen halt alles auf die Offensive und wir nehmen das in Kauf, dass wir aus verschiedenen Gründen in der Defensive eben nicht so gut sind wie in der Zweitligasaison. Ich meine, komplett überraschend ist das ja auch nicht, wenn man aufsteigt, dass es dann schwieriger wird, weiß man ja dann doch, gibt dann doch einen kleinen Unterschied zwischen Davy Selke und Harry Kane, ohne jetzt Davy Selke zu nahe treten zu wollen. Aber wenn du jetzt mit ein bisschen Abstand drauf blickst und wir ja auch wissen, am Ende der Saison hat es Kiel irgendwie geschafft, in dieser Liga anzukommen und gefühlt mehr Antworten parat zu haben auf die Fragen, die ihnen Gegner stellen. Hättest du dir eine andere Herangehensweise gewünscht?
Boah, ich glaube nicht. Also ich fand es schon ganz gut, dass Rapp versucht hat, immer mitzuspielen und nicht wie viele Aufsteiger ja erstmal mauern, erstmal die Null halten und dann mal gucken, ob man irgendwie ja doch nochmal hier einen Punkt holt oder da mal 1-0 gewinnt. Was vielleicht im Endeffekt erfolgreicher gewesen wäre, weiß man nicht genau. Aber ja, spielerisch war es oft schön anzusehen. Es war immer was los, weil wir ja in den letzten 15 Minuten eigentlich immer getroffen hatten. Ja. Gab es ja auch mal diese schöne Statistik, wenn ein Spiel nur die letzten 15 Minuten gehen würde, wären wir, glaube ich, Tabellenzweiter gewesen. Und mit diesem Verletzungspech, gerade in der Innenverteidigung, da kann ja unser Trainer jetzt auch nicht direkt was für. Der muss dann damit arbeiten, was da ist. Und der Kader wird auch vor der Saison natürlich auf das Spielsystem so ein bisschen zugeschnitten. Und ja, im Nachhinein, klar, kann man immer sagen, ja, hier hätte man vielleicht mal sich defensiver stellen sollen oder vielleicht mal mit der Viererkette spielen sollen. Aber insgesamt würde ich da jetzt niemandem großen Vorwurf machen, dass man versucht hat, so ein bisschen das aus der zweiten Liga, was einen so ausgezeichnet hat, das mit rüberzunehmen.
Also ich habe es mir gerade noch mal angeguckt in der Tabelle. Von der 76. Minute bis zum Abpfiff wäre tatsächlich Holstein Kiel Tabellenfünfter mit 44 ja. Punkten. Allerdings muss man natürlich auch sagen, wenn da die Gegner immer schon 2-0, 3-0 führen, richtig, dann ist es natürlich auch so eine kleine Binse, dass da dann Holstein das auch
mal... Nur eine kleine Statistik, die einen als Holstein-Fan ein bisschen besänftigt.
Das glaube ich schon, das ist eine sehr interessante Statistik. Da ist Leverkusen zum Beispiel nur auf Platz 10, aber das ist nochmal was für das Leverkusen-Segment, das nehme ich morgen am Montag auf. Aber wenn wir jetzt mal versuchen würden, diesen Aspekt zusammenzufassen oder abzuschließen. Es greift so ein bisschen ineinander. Also wir werden gleich noch über Verletzungen sprechen. Wir werden gleich noch über eine dünne Stelle im Kader sprechen und wir werden auch noch über den Torhüter sprechen. Alles drei Dinge, die mit der Defensive zu tun haben. Aber was würdest du sagen, waren denn jetzt dann letztlich dann die Hauptfaktoren dafür, dass man eben dann doch so viel schlechter war defensiv als in der Aufstiegssaison?
Ja, also ein großer Punkt ist, was denn ja auch der dritte Punkt ist, dass man Tom Rothe einfach nicht ersetzen konnte. Man hat dann ja einen Puchatz geholt und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Also die linke Seite war unsere große Schwachstelle bis wirklich zur Rückrunde. Und ja, das war, glaube ich, ein großer Faktor. Da hat man dann immer mal wieder versucht, jemanden hinzustellen. Dann hat er mal einen Puchatz gespielt, der bei uns die Saison gefühlt auch wirklich auf jeder Position schon gespielt hat. Auf der rechten Seite war mal Rosenbohm außen, dann war mal Becker außen, je nachdem auch, wer in der Innenverteidigung benötigt wurde. Und ja, das war, glaube ich, so wirklich dann der Knackpunkt, dass man keine Konstanz reinbekommen hat, plus diese linke Verteidigerposition überhaupt nicht irgendwie besetzen konnte. Und diese Spieler, die da dann auch gespielt haben, Puchatz und dann auch ein Javorcek, der noch geliehen wurden, sich überhaupt nicht mit in die Mannschaft einbinden konnten und auch wollten, was man so gehört hat. Und ja, da dann eher so ein bisschen für schlechtere Stimmung gesorgt haben, sag ich mal. Und ja, das kann man dann natürlich auch nicht gebrauchen. Das war dann leider so ein kleiner Flop-Transfer, weil Puchatz ja da in der Saison davor bei Lautern eigentlich ja echt solide abgeliefert hat.
Aber in welcher Phase war das dann, dass da denn die schlechte Stimmung von einzelnen Spielern sich bemerkbar gemacht hat? Das kann ja nicht gleich am Anfang der Saison schon gewesen sein.
Nee, aber man hat schnell gemerkt, dass Puchatz im Spiel nicht so ganz funktioniert hat, dann hin und wieder mal ausgewechselt wurde, was ihm nicht so gepasst hat, dann hin und wieder komplett auf der Bank saß. Und ja, dann hat man schon öfters gemerkt, dass er sich eher von der Mannschaft ja nicht abkapselt, aber so beim Aufwärmen sieht man ja auch, welche Spieler gehen mit wem über den Platz und wer kickt mit wem den Ball hin und her. Da war er schon auch immer so ein bisschen außen vor. Und auch die zweite, die Laie, die dann so ein bisschen panikmäßig noch abgeschlossen wurde, der Javorcek, da habe ich jetzt auch schon gehört, dass der gefühlt bis heute mit niemandem groß aus der Mannschaft gesprochen hat. Und das sind dann halt alles so Kleinigkeiten, die so im Abstiegskampf einem, glaube ich, einfach auch nicht helfen.
Aber, und das leitet jetzt dann vielleicht über in den nächsten Part, du hast noch Verletzungen als Thema mitgebracht, das hast du ja auch gerade schon mal so angedeutet. Wenn ich mir jetzt nur den Kader anschaue, dann habe ich da ein wildes Sammelsurium an Innenverteidigern und durchaus ein paar Spieler, die sowohl links als auch rechts spielen können. Also ich zähle hier 8 Innenverteidiger, es sind natürlich jetzt auch dann noch Winterneuzugänge auch mit dabei und ja, eigentlich hat man schon auch eine Reihe von Spielern, die außen spielen können. Wenn Holstein Kiel von Verletzungen nicht gar so gebeutelt worden wäre, glaubst du, man hätte das auffangen können mit dem Kader?
Es wäre auf jeden Fall deutlich besser gelaufen, das glaube ich schon. Ich weiß jetzt nicht, ob man dann sagen kann, ja, dann hätten wir auf jeden Fall die Klasse gehalten oder wir hätten 20 Gegentore weniger. Aber so eine gewisse Grundstimmung und Eingespieltheit und so, das konnte sich überhaupt nicht aufbauen. Weil gerade auch mit Gehirnerschütterung in der Hinrunde, jede zweite Woche fiel jemanden aus. Und ja, das war wirklich wie so eine kleine Seuche, die sich durch den Kader gezogen hat. Denn Eras hatte schon mal eine Kopfverletzung, dann ist er raus. Dann kam Gashville gegen Leverkusen, hatte sich da dann mit dem Kopfballtor super gespielt. Auch Gehirnerschütterung, dann auch mal wieder raus. Und das war wirklich, die haben sich wirklich die Klinke in die Hand gegeben im Krankenzimmer. Und ja, das war dann, da kann sich dann halt einfach nichts einspielen, da kann sich nichts festigen. Und ja, das war dann wirklich, wirklich schwer.
Naja, ich stelle die Frage auch deshalb, weil wir werden heute auf jeden Fall noch über Transfers und eben nicht getätigte oder zu spät getätigte Transfers sprechen. Und dann ist aber halt die Frage, wie bewertet man den Kader vor der Saison? Und jetzt im Nachhinein sind wir natürlich alle schlauer.
Genau.
Und ich finde das nämlich tatsächlich gar nicht so einfach. Also ich sehe schon auch die Probleme auf den Außenverteidigerpositionen. Ich sehe aber auch so viele Spieler, die rein theoretisch, wenn sie alle fit wären, sich um sehr wenige Innenverteidigerpositionen streiten, dass ich mir denke, na, eigentlich war man ja schon relativ dick ausgestattet.
Genau, aber das war auch so ein bisschen das, wo in der zweiten Bundesliga noch sehr darauf geachtet wurde, dass unsere Defensivspieler sehr variabel einsetzbar sind. Also ein Ivicic ist eigentlich gelernter Sechser, hat bei uns dann meistens Innenverteidiger gespielt. Ein Schulz, auch eigentlich ein Sechser, der bei uns Innenverteidiger meistens spielt, aber auch Außenverteidiger. Also das war in den Jahren davor schon immer so ein Ding, dass sie geguckt haben, dass ja, wir hatten selten so einen richtig reinen Innenverteidiger. Auch ein Patrick Erras war ja eigentlich ein Sechser, ist jetzt bei uns komplett Innenverteidiger geworden. Also da hatten wir dann wenig wirklich feste Innenverteidiger, sondern schon immer geguckt, dass sie mehrere Positionen bekleiden können. Und deswegen, dadurch, dass sie bei uns dann fast alle zu einem Innenverteidiger meistens geworden sind, hat man dann auch so viele im Kader. Und ja, eigentlich brauchen wir sie auch alle, wie man gesehen hat. Und es war gefühlt in der Hinrunde immer noch zu wenig.
Ja, es ist schwierig. Und wir sind jetzt eben schon mittendrin im Verletzungsthema. Du hast jetzt schon ein paar Namen genannt, aber nimm doch mal die Hörerinnen und Hörer, die es ja nicht so genau auch vor Augen haben, mal mit. Wann sind denn welche wichtigen Leistungsträger ausgefallen in der Saison?
Also ja, ich habe mal so eine kleine Liste erstellt. Colin Kleinebekel, der letzte Saison Shootingstar quasi bei uns war, hat sich ja gegen Ende der letzten Saison das Kreuzband gerissen und ist immer noch die gesamte Saison ausgefallen, ist immer noch nicht wieder fit. Kai Johansson, der letzte Saison eigentlich ja schon unser Abwehrchef werden sollte, war letzte Saison schon fast durchgehend verletzt, wurde dann wieder fit, jetzt aber auch immer wieder verletzt gewesen. Er ist richtig zur Rückrunde, konnte jetzt mal ein paar Spiele spielen. Patrick Erras, ja, eigentlich auch unser Stamm-Innenverteidiger, hat sich, glaube ich, gegen Ende der Hinrunde verletzt. Gegen Heidenheim hat er noch das Siegtor gemacht. Dann gegen St. Pauli mit Gehirnerschütterung raus und mit der Gehirnerschütterung hat er bis heute zu kämpfen. Also,
ach, ist das tatsächlich noch die Gehirnerschütterung, warum
man genau, also die ist quasi weg, aber sobald er sich anstrengt oder sportlich betätigt, hat er Schwindelgefühle und kann seitdem, ja, wie gesagt, nichts mehr machen.
Das ist ja Wahnsinn, weil das
da habe ich auch echt ein bisschen Sorge, dass das vielleicht
das seit Ende November ist. Also.
Ja, ja, genau, also das ist schon ordentlich.
Scheiße, das ist der Fall, vor dem man immer warnt. Also ich bin ja bei dem Thema, das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd und in den Studien, die es dazu gibt, steht immer drin, dass eben in ganz, ganz seltenen Fällen kann es tatsächlich was sein, wo du, also ich will es jetzt überhaupt nicht heraufbeschwören, ich will keine Ferndiagnose stellen, aber die Sorge, dass da Leistungssport generell nicht mehr funktioniert, ist nicht komplett unbelegt mit Fakten. Krass.
Ja, richtig. Genau, dann hatten wir im Winter mit Nekic noch einen, also da hatten wir Setch und Nekic verpflichtet als Innenverteidiger. Der Nekic hat einen Einsatz gehabt für ein paar Minuten, ist seitdem auch verletzt. Andu Kelati, den wir von Hoffenheims U23 verpflichtet haben, hat noch im DFB-Pokal und dann auch gegen Bochum echt super Minuten gehabt. War auch so ein Spieler, wo man gesagt hat, ey, der wird für unsere Offensive super, der hat so kreative Momente, dem klebt der Ball am Fuß. Der hat auch direkt dann eine Vorlage gemacht im Bochum-Spiel. Eigentlich auch seitdem verletzt. Alexander Bernhardsson, der ja auch jetzt gegen Ende der Saison der Star schlechthin nochmal war mit irgendwie 5 Toren, hat insgesamt auch nur 19 Einsätze, weil er immer wieder verletzt war. Steven Skripski war immer mal wieder raus mit Verletzungen. Ja, und dann kommen halt immer wieder kleine Verletzungen noch dazu. Ein Holpi war mal raus. Ein Zetsch war einmal ganz kurz raus. Ein Geschwill mit Gehirnerschütterung. Also neben diesen Langzeitverletzten hier und da dann immer noch mal jemand Kleines. Es gab wenig Spieler, die, glaube ich, komplett durchgespielt haben alles. Genau, und das hilft dann nicht, wenn dann wirklich noch so viele Verletzungen dazukommen. Das ist dann halt noch mal so ein Pech von einem Absteiger. Wenn so viele Leistungsträger sich noch verletzen, ist es schwer, das irgendwann aufzufangen, ja.
Plus, man hat ja mit Philipp Sander auch noch den Kapitän verloren an Gladbach. Also wenn man sich mal überlegt, genau, was da allein aus dem Zentrum des Spielfeldes in der defensiven Mittelfeldzentrale und in der Innenverteidigung verloren gegangen ist. Ehrlicherweise, eigentlich müsste es einen doch gar nicht wundern, dass Holstein 80 Gegentore kassiert hat.
Ja, im Nachhinein nicht, nee. Aber wie du auch gesagt hast, so wenn man sich den Kader rein vom Papier anguckt und vor der Saison den sieht, dann kann man sagen, kann man so eigentlich in die Saison gehen. Und ja, gerade wie sich dann Leute entwickelt haben wie ein Bernhardsson, da denkt man schon nach, wenn Skripski, Bernhardsson durchgehend fit gewesen wären, hätten wir vielleicht 3-4 Punkte mehr auf dem Konto, vielleicht ja noch 1-2 Innenverteidiger, die nicht nur halb so lang verletzt gewesen wären. Aber es ist halt nach der Saison immer dieses hätte. Ja. Aber ja.
Ja, nach der Saison, da schaust du immer auf die Spiele, in denen es Schiedsrichterentscheidungen gegen dich gab, in denen du Pech hattest. Genau. Denn das ist ein wichtiger Teil des Fußballs. Wenn man bei Kiel aber mal auf einen Aspekt im Spielplan gucken will, dann sind es tatsächlich die direkten Duelle. Wir haben bei uns im Forum, hat Kroketta mal rausgesucht, die Tabelle der Teams Bochum, Kiel, Heidenheim, Hoffenheim, St. Pauli und Union. Und wie viele Punkte die aus Spielen gegeneinander geholt haben, also quasi die interne Tabelle. Ja. Und die führt St. Pauli an mit 18, dann Bochum mit 16, Heidenheim 15, Hoffenheim 14, Union 13 und Kiel hat nur 8 Punkte aus diesen direkten Duellen geholt.
Ja, das war auch ein großes Ding in der Saison, dass wir halt irgendwie Punkte gegen die obere Tabellenhälfte hier und da mal geholt haben, was dann auch total toll ist, wenn man zu Hause Dortmund 4-2 schlägt, dann das Stadion ist ausgerastet. Wenn du denn aber gegen Heidenheim jetzt in der Rückrunde 3-1 verlierst, gegen St. Pauli zweimal verlierst, gegen Hoffenheim zweimal verlierst, alles Vereine, wo man eigentlich sagt, das sind die Mannschaften, wo man eigentlich punkten kann als Neuaufsteiger und ja, da bringen halt die Punkte nichts gegen Dortmund oder gegen Augsburg, wenn du allen Mannschaften da unten Punkte schenkst, sag ich mal. Mhm. Dann wird das ganz schön schwer. Und gegen Heidenheim hatten wir jetzt einen Sieg, aber wie gesagt, St. Pauli 2 Niederlagen, Hoffenheim 2 Niederlagen, Union, glaube ich, auch ein Sieg. Ja, das ist dann insgesamt im Abstiegskampf zu wenig.
Aber kann man da irgendwie ein Muster rausarbeiten, warum es ausgerechnet gegen die Teams so viel schlechter lief, als zum Beispiel eben gegen Dortmund, gegen Leverkusen und so weiter?
Ich glaube, Gegner, die mitspielen und selber den Ball haben und selber einen sich, ich sag mal, guten Fußball zeigen wollen, die liegen uns halt ein bisschen mehr. Da können wir dann kontern, da haben wir auch ein bisschen mehr Räume insgesamt. Wenn wir allerdings auf so eine Wand zulaufen, fehlt uns oft die Kreativität, da dann irgendwie Torchancen zu kreieren, wenn wir den Ball haben. Ja, das fällt uns immer so ein bisschen schwer, wenn wir den Ball haben, da dann wirklich gute Chancen draus zu machen.
Hm. Und trotzdem folgt auch das keinem klaren Muster. Also ich habe mir jetzt mal hier alle Spiele auch mal nach Ballbesitz sortiert. Da hast du Spiele, wo eben Kiel den Ball hat, die verloren gingen. Du hast aber auch das 2-2 gegen Bochum, da hatte man 56% Ballbesitz. Und du hast Spiele mit 25% Ballbesitz gegen Dortmund 4-2 gewonnen, aber auch mit 26% Ballbesitz oder auch das Rückspiel jetzt gegen Dortmund, gut, in Unterzahl. Ist ein bisschen schwieriger. Aber was ich damit sagen will, ist, das ist eben das, was die Analyse von Holstein so ein bisschen schwierig macht, zumindest für mich als Außenstehenden. Die klaren Muster gibt es nicht. Und es gibt jetzt auch nicht so die klaren Dinge, auf die man hinweisen könnte. Bei den Verletzungen zum Beispiel ist es ja auch nicht so, die haben sich jetzt alle einen Muskelfaser oder Bündelriss zugezogen. Und man könnte sagen, gut, vielleicht war die Belastungssteuerung nicht gut oder der Untergrund, auf dem man trainiert. Das waren ja so unterschiedliche Verletzungen, dass man da auch kein Muster erkennen kann. Deswegen muss man es einfach so hinnehmen, so ein bisschen.
Genau, und das war auch so ein bisschen so das Nervige, weil man so ratlos war. Also man war so, was sollen wir denn ändern? Also so, weil mal funktioniert's, mal funktioniert's nicht, dann ändern wir was, dann geht das auch in die Hose. Also es gab halt nie so einen richtigen Ansatzpunkt, wo man sagt, da müssen wir jetzt mal ran, außer klar, die Defensive irgendwie stabilisieren, was wir in der Hinrunde, ich habe jetzt gar nicht auf die Zahlen geguckt, ob wir in der Hinrunde jetzt merklich weniger Gegentore bekommen haben, aber es sah zumindest deutlich besser aus. Es kamen nicht mehr so viele individuelle Fehler. Und gerade mit Setch, der hinten wirklich ein Leistungsträger war, sind auch so ein bisschen die viel zu leichten Gegentore abgestellt worden. Also in der Hinrunde war es gefühlt so, ein Stürmer hat an unserem Elfmeterpunkt gewartet, dann kam eine Flanke, Kopfballtor. Und das wurde so ein bisschen abgestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob es jetzt rein von den Zahlen her besser wurde, aber rein optisch sah es zumindest alles etwas stabiler aus.
Ja, ich habe so mittelgute Nachrichten für dich. Ja. Also Hinrunde 43 Gegentore, Rückrunde 37 Gegentore.
Ja.
Ist immer noch ein Schnitt von größer 2 pro Spiel. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also man hatte ja wirklich den Eindruck, und damit kommen wir ja dann vielleicht auch in den nächsten Aspekt mit rein, nämlich in die Kaderstruktur. Wir werden auf jeden Fall gleich über Tom Rothe sprechen. Mhm. Aber generell hat man ja im Winter reagiert. Und da war ja Setch eben einer derjenigen, wo man den Eindruck hatte, er kommt, er spielt und er hat einen Einfluss.
Ja, total.
Und jetzt ist aber halt dann die Frage, wie bewertet man das im Nachhinein? Weil auf der einen Seite ist es toll und eigentlich auch außergewöhnlich, im Winter Spieler zu verpflichten, die gleich eine wichtige Rolle spielen. Auf der anderen Seite kann man aber halt auch nicht drum herum kommen, die Frage zu stellen, warum nicht so ein Transfer oder zum Beispiel auch so ein Tolkien-Transfer, wo man eben auch ein bisschen mehr ins Risiko geht, schon im Sommer?
Klar, einerseits hätte man sich das jetzt gewünscht. Andererseits, wie gesagt, wir hatten die zweitbeste Defensive der Liga. Also ich kann da jetzt nicht so einen Riesenvorwurf machen, gerade mit der Innenverteidigung, weil wir an sich ganz gut aufgestellt waren, zumindest rein vom Papier her. Linker Verteidiger, ja, also was man da gehört hat, wollte Rapp ja unbedingt gerne den Mörken von Schalke haben. Da hat es dann wohl irgendwie an 50.000, 60.000 Ablöse gescheitert. Die wollte Wählmann nicht oben drauf packen und hat dann Puchatz geholt von Lautern und ja, das hat halt überhaupt nicht funktioniert, wie gesagt. Das ist dann halt auch immer schwer zu bewerten. Wenn es klappt, wenn er einschlägt bei uns und da irgendwie eine ordentliche Rolle spielt, dann spricht da keiner drüber und sagt, warum haben wir im Sommer nicht einen Tolkien geholt? Jetzt im Nachhinein, klar, hätte ich einen Tolkien auch gerne schon in der Hinrunde gehabt. Aber ja, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, vor der Saison war jetzt nicht die Defensive das Problem, wo man sagt, da müssen wir groß ansetzen. Linker Verteidiger auf jeden Fall, weil ein Rothe, der hatte eine Qualität, die konnte man nicht mal eben 1-1 ersetzen, ohne viel Geld auf den Tisch zu legen. Das muss man sich auf jeden Fall ankreiden lassen. War auch ja einer der Gründe, warum Wählmann ja gehen musste im Nachhinein. Gerade diese Position. Und ja. Jetzt hat man Tolkien geholt, der hat auch super gespielt, war natürlich auch direkt einen Monat verletzt in der Rückrunde, sonst hätte er noch mehr gespielt, aber mit dem sind wir zumindest rein sportlich ganz zufrieden.
Aber lass mal bei dieser Personalie Carsten Wehmann bleiben. Also wir haben das ja in der letzten Saison schon begleitet. Er wurde Nachfolger von Uwe Stöver. Uwe Stöver hat ihn quasi auch eingearbeitet und die Trennung von Darmstadt 98 lief ein bisschen anders als geplant. Er hat ihnen rund um Weihnachten herum gesagt, dass er zum März aufhören will nach der Transferperiode, also nach dem Wintertransferfenster, wurde dann früher freigestellt und so weiter und so fort. Das heißt aber quasi der Start bei Holstein Kiel, ich will jetzt nicht von schlechten Vorzeichen sprechen, aber geräuschlos lief das eben nicht ab. Und das ist ja schon ein bisschen untypisch für Holstein, die sonst eigentlich alles immer so ganz gut im Hintergrund machen. Und man da fällt gar nicht auf, dass einer von denen auf einmal im DFL-Präsidium sitzt. Das mag man so das zufällig. Ne? Genau. Das war in dem Fall anders. Wie würdest du denn jetzt im Nachhinein auf diese ganze Personalie zurückblicken?
Ja, also dass Wehlmann-Name ist bei Holstein, konnte man schon so ein bisschen erwarten, weil er ja auch lange Zeit bei uns gearbeitet hat, schon vorher als Chefscout. Dann ist er ja zu Darmstadt gegangen, ist mit denen ja auch aufgestiegen. Da hieß es dann schon, ach, warum hat Holstein den denn nicht als Sportdirektor genommen? Wie es halt so ist, wenn jemand woanders Erfolg hat. Klar. dass er jetzt der Nachfolger von Stöver wird, habe ich auch nicht mitgerechnet. Gerade weil die Saison bei Darmstadt und auch die Transfers, die er da so getätigt hat, überwiegend ja auch nicht so gut gefruchtet haben. Aber es war so ein bisschen so, man hatte schon Vertrauen. Einerseits, weil Holstein in den letzten Jahren wenig Fehler gemacht hat bei eigentlich jeder Personalie. Und er kannte den Verein. Und ja, dadurch, dass er auch über Stöver eingearbeitet wurde, hatte man dann auch schon so das Gefühl, dass das geht dann ungefähr so weiter, so dass die sich ähnliche Arbeit leisten. Und auch vom Papier, wie gesagt, waren die Transfer alles okay, aber halt jetzt auch nichts, wo man sagt, das ist mal ein Spieler, der nachgewiesen Bundesliga-Qualität hat oder wo man schon vorher gesagt hat, okay, Top-Transfer. Alles halt so ein bisschen, ja, auf ja nicht gut Glück, aber da muss dann halt schon alles funktionieren, damit der Kader denn die Klasse hält. Und Wehlmann hat dann ja selber auch schon gesagt, so, er will gucken, mit wie viel Ruhe und Gelassenheit Holstein Kiel so in der Bundesliga arbeiten kann. Das war anscheinend ein bisschen zu viel Ruhe und Gelassenheit, die er da versprüht hat. Und da hat man dann ja auch so gehört, ich kann ja immer nur von mir sprechen, dass er mit der Kritik, die dann immer lauter wurde im Verein und auch von den Fans, nicht so gut umgehen konnte. Und dann fing es ja so ein bisschen dann irgendwann an, dass er dann auch den Trainer ein bisschen kritisiert hat in der Öffentlichkeit, dann hat Rapp ein bisschen zurückkritisiert und das kennt man eigentlich auch alles nicht von Kiel. Und so, dass mal im Interview gesagt wurde, ja, der Kader ist auch nicht so gut, da können wir nicht so viel erwarten, und Wehlmann sagt, ja, der Trainer muss da so ein bisschen mehr rausholen, das ist dann auch schon das Höchste der Gefühle, was in Kiel dann mal an Trubel passiert in der Presse. Aber man kennt es halt so nicht. Das war dann schon so, oh, okay, da wurde man dann schon so ein bisschen hellhörig. Aber auch hier muss ich sagen, wie, da wiederhole ich mich jetzt oft, vor der Saison, ein Wehlmann war jetzt niemand, wo man gesagt hat, oh Gott, bloß nicht. Man hat ihm die Chance gegeben, die hat er nicht so richtig genutzt, beziehungsweise ging halt nicht alles auf, was er gemacht hat. Und dann, ja.
Aber sind denn zwei Transferperioden wirklich eine Chance? Also einmal im Sommer, einmal im Winter in einer neuen Liga mit 1000 Verletzten?
Ja, also was soll man sagen, ob das eine Chance ist? In der Bundesliga-Aufstiegssaison hast du natürlich auch nur diese zwei Chancen so gesehen und dann bist du entweder drin oder wieder raus. Und wenn man, ja, wie gesagt, dann hat man noch so gehört, dass das mit der Kritik, er wollte denn nicht, dass Spieler irgendwie Kritik äußern, er selber wollte so gut wie gar keine Kritik im Verein haben, so gesehen, was dann auch nicht so gut war für die Stimmung im Team, weil manche Spieler halt einfach gerne auch mal sagen, wenn irgendwas scheiße ist, und das wurde wohl, so wie man mitbekommen hat, versucht zu unterbinden, dass sowas passiert.
Okay.
Und er hatte wohl eigentlich auch ein ganz gutes Standing im Präsidium, bei Rapp wohl nicht, also Rapp und Wehmann, so wie ich gehört habe, waren jetzt nicht die besten Freunde, was auch viel mit diesem Merkin-Transfer zusammenhängt, weil Rapp nicht unbedingt die Spieler bekommen hat oder gerade den Spieler, der sein absoluter Wunschspieler war. Und das bröckelte dann immer so ein bisschen mehr das Vertrauen im Präsidium, bis man sich dann ja so gesehen entscheiden musste, Wehlmann oder Rapp. Und dann hat man sich halt für Rapp entschieden. Und da war es dann wahrscheinlich auch klar, dass man dann nicht mit beiden mal weitermachen kann. Mhm. Und ich glaube, dann gab es halt diese Chance, Rabbit zu bekommen, der gerade in dem Moment frei war. Und dann hat man diesen Wechsel vollzogen, als man die Chance hatte, den dann auch zu kriegen.
Mhm, genau, das darf man, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren. Da war dann eben auch eine schöne Braut zu haben.
Genau.
Aber ich habe mir die Frage gestellt, also diese zwischenmenschlichen Dinge und auch die internen Abläufe, völlig legitime Gründe, das passt einfach manchmal nicht. Und vielleicht ist auch einfach die Rolle Scouts nochmal was anderes als eben dann sportlicher Leiter oder Sportdirektor in dem Fall. Aber wenn man jetzt nur mal auf die Transfers blickt, also wir haben eben im Sommer Gigovic, Knutzen, Geschwill, Phil Harris, Kelati und dann gut, Buchasch und Jawacek.
Ja.
Mantel des Schweigens, weil wir haben schon über sie gesprochen, genau. Legen wir mal drüber. Und dann eben im Winter Toikin, Sech und Nekic, die geholt wurden. Ist da eigentlich nicht die Quote derjenigen Spieler, die wirklich einen Unterschied gemacht haben? Und ich meine, Phil Harris zum Beispiel war ja die Geschichte.
Absolut, ja.
Vom FC Homburg und trifft in den ersten 6 Spielen oder irgendwie sowas immer mindestens einmal. Also ist die Trefferquote nicht eigentlich völlig okay und fast schon, also eigentlich gut für einen Sportdirektor?
Genau, also ich finde auch, die reine Quote ist okay, aber hat denn, das Ziel ist quasi, glaube ich, Klassenerhalt gewesen oder war nicht das Ziel, aber das ist so gesehen ja die Aufgabe gewesen, von einem Sportdirektor einen Kader zu stellen, der die Klasse hält. Das wird verfehlt im Endeffekt. Ich finde auch durchschnittlich kann man sagen, alle Spieler okay, dass ein Geschwill jetzt halt nicht der Stammverteidiger in der Bundesliga in der ersten Saison wird und uns alleine in der Klasse hält, ist klar. Und Harris ist, wie du sagst, super aufgegangen. Wenn er bleibt, freuen wir uns, dass wir einen super Stürmer in der zweiten Liga haben, aber es gibt ja angeblich schon Interesse aus England und Co. Und dann hat man natürlich mega Gewinn gemacht. Und ein Gigovic und Knutzen, muss ich sagen, gerade von dem Gigovic hat man sich, glaube ich, schon auch mehr erwartet. Er spielt eine okaye Saison und hat auch Spiele, wo er schon überragend war, beziehungsweise halt so auf unserem Level überragend. aber insgesamt hat man sich im Mittelfeld, glaube ich, so ein bisschen mehr auch erwartet von beiden. Da konnte ein Sander jetzt auch nicht ersetzt werden.
Was aber ja klar war, dass es schwierig würde. Und ich meine, die beiden haben jeweils 22 beziehungsweise 23 Startelf-Einsätze. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die keine Rolle gespielt hätten.
Das auf keinen Fall. Und ja, wie gesagt, es ist, glaube ich, alles okay gewesen. Aber man hat dann, glaube ich, diese Rebbe-Wehmann-Austauschchance. Und es lief eh nicht so gut. Ich glaube, da hat man dann einfach die Chance genutzt. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn jetzt zum Beispiel einerseits Rebbe nicht frei gewesen wäre oder ein anderer guter Ersatz. Und auch wenn jetzt ein Rapp und ein Wehmann sich vielleicht besser verstanden hätten, hätte ich mir auch vorstellen können, dass man mit einem Wehmann weitermacht. Auch wenn der Abstieg dann am Ende feststeht. Ich glaube, das war wirklich so ein bisschen, jetzt haben wir die Chance, einen Sportdirektor zu kriegen, der gut zu Kiel passt und auch nachweislich bei Nürnberg ja extrem gute Arbeit geleistet hat, zumindest finanziell. Und ich glaube, da hat dann Holstein so ein bisschen die Chance genutzt. Und da war dann, glaube ich, wirklich der interne Trubel ausschlaggebender als der Kader im Endeffekt.
Und passt das zu Holstein Kiel, dieses etwas nervös gewordene?
Passen, schwierig zu beurteilen. Es ist nicht typisch Holstein.
Wie oft habt ihr in der Vergangenheit sowas schon mal gemacht?
Ja, eigentlich haben wir nur gewechselt, wenn uns die Leute durch gute Arbeit weggenommen wurden. Also während der Saison gewechselt ist schon ein bisschen länger her. Aber es ist auch ein bisschen länger her, dass wir gegen den Abstieg gespielt haben oder abgestiegen sind. Kann natürlich sein, dass da einigen im Verein dann auch so ein bisschen die Füße kalt werden, sag ich mal. Schwierig zu beurteilen.
Hat da vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass man gesehen hat, wie nah man eigentlich dann doch dran ist? Also man hat zwar irre viele Gegentore kassiert, aber ja eben auch selbst die Tore geschossen. Ich habe es ja vorhin gesagt, mit den 43 Gegentoren in der Hinrunde, aber auch 25 erzielt. Und in der Hinrunde war man 3 Punkte hinter Hoffenheim auf Rang 16. Man hatte nur 11 Punkte, also das war beileibe keine gute Hinrunde, aber man hat gesehen, wir sind dran. Und dann war man vielleicht bereit, auf Transferseite das Risiko zu gehen, für Toikin mal richtig Geld in die Hand zu nehmen und eben auf der anderen Seite dann war Olaf Rebbe zu haben und man hatte eh schon das Gefühl, das geht hier vielleicht aus verschiedenen Gründen in der Konstellation sowieso nicht mehr über den Sommer hinaus. Ja, dann machen wir das jetzt auch jetzt gleich.
Ja, also es finde ich auch schwer zu beurteilen, weil man auch nicht genau weiß, wie viel Geld hätte Holstein jetzt einem Wehmann überhaupt auch gegeben. Hätte jetzt Wehmann gesagt vor der Saison, okay, zum Beispiel jetzt bei einem Tolkien, ich will den jetzt holen für, ich sag mal, vor der Saison, keine Ahnung, 3 Millionen oder so. Ob Holstein dann gesagt hätte, ja, okay, machen wir. Oder
also wenn Mörkin an 50.000 angeblich scheitert.
Ja, eben.
Zumindest deswegen, an einem kleinen Betrag, dann kann
genau,
das ja eigentlich
deswegen
kaum sein.
Kann man jetzt nicht unbedingt Wehmann sagen, ja, er hätte vor der Saison das große Geld auf den Tisch legen können. Und das ist Holstein, glaube ich, so ein bisschen ärgert, dass es dann doch so knapp war, glaube ich schon. Und auch, dass man sieht, wie zum Beispiel ein St. Pauli quasi als direkter Nachbar das im Endeffekt in Anführungsstrichen ein bisschen besser gemacht hat. Glaube ich schon, dass das Holstein so ein bisschen in der Ehre, ja nicht in der Ehre gekränkt, aber genervt hat auf jeden Fall. Und natürlich wurde dann auch der Druck ja vom Publikum immer so ein bisschen höher, als es so sehr negativ lief. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, man musste halt irgendwas machen, um so ein Zeichen zu setzen, weil das, wie du auch schon sagst, ist eigentlich nicht Holstein-like. Man hat dann ja auch mit Rapp verlängert. Aber ich war auch super überrascht, als diese Nachricht kam, ja, Wehmann ist jetzt weg und wir haben auch schon einen Nachfolger. Was denn ja auch heißt, dass diese Entscheidung schon ein paar Tage länger feststand, weil die werden ihn ja nicht am gleichen Tag angerufen haben, so, ja, okay, passt. Da waren wirklich alle wirklich überrascht. Also, weil das nicht nach Holstein klingt. Man muss natürlich auch sagen, seitdem Wehmann wegging, ging die Punkteausbeute steil nach oben, was dann natürlich auch immer hieß, in den ersten 3 Spielen unter Rebbe noch ungeschlagen.
Das ist ja albern.
Ja, ja. Aber ja, das kam für alle unerwartet, dass dieser Wechsel tatsächlich vollzogen wurde. Es ist aber jetzt zumindest bei den Fans, glaube ich, auch keiner traurig drüber.
Okay, dann machen wir das Thema zu. Aber wir haben noch nicht richtig über Tom Rothe gesprochen, der bei Union durchaus auch eine Rolle gespielt hat, 19 Mal von Beginn an, aber auch durchaus seine Probleme hatte. Und wenn ich mir jetzt nur die Zahlen anschaue von seiner Zweitligasaison bei Holstein, dann sehe ich, okay, Startelfspieler, das wusste man, 30 Spiele von Beginn an, 4 Tore, 8 Assists. Das ist nicht nichts, also ich will das jetzt nicht kleinreden, vor allem ist er erstmal ein Defensivspieler. Aber ich hätte eigentlich auch gedacht, dass man diese Zahlen irgendwie auffangen kann im Verbund. Warum war er dann doch nicht zu ersetzen?
Boah, also ich kann jetzt von den reinen Zahlen das gar nicht sagen, aber wenn man ihn bei uns so eine gesamte Saison, letzte Saison gesehen hat, das war einfach eine super Qualität. Seine Pässe, seine Übersicht, seine Flanken. Klar ist dann natürlich auch so ein bisschen dieses, wenn man oben mitspielt, eine Mannschaft, die euphorisiert ist, alle sind auf einmal super gut befreundet und dann läuft ja vieles wie von selbst. Deswegen meine ich auch, wer weiß, wenn wir die ersten 1-2 Spiele gewonnen hätten, auch mit dem Puchatz, ob sich das denn irgendwie anders entwickelt hätte. Weil rein von den Zahlen war ja, wie gesagt, bei Lautern nicht schlecht unterwegs. DFB-Pokal, super Saison gespielt, alles. Mhm. Aber ja, dieses Zusammenspiel auf der linken Schiene. Tom Rothe war ja auch gerade offensiv echt eine Waffe noch mit seinen Flanken. Das war, glaube ich, für uns nicht zu ersetzen, beziehungsweise wenn halt mit sehr viel Geld, um da irgendwie einen qualitativ ähnlichen Spieler wieder ranzuholen. Und das Risiko wollte Holstein dann anscheinend auch nicht gehen. Wie Rapp ja auch einmal dann gut gesagt hat, dass viele ja sagen, man hätte vor der Saison mehr Millionen investieren müssen, aber wie viel Millionen sichern einen die Klasse? Also wir könnten jetzt auch 30 Millionen ausgeben und am Ende steigen wir auch ab. Und da ist Holstein einfach den Holstein-Weg weitergegangen mit jungen Leuten, mit eher Spielern aus den unteren Ligen und hat es dann halt versucht. Es hat jetzt am Ende nicht geklappt, aber so richtig böse ist da, glaube ich, auch niemand drüber, dass man dem Weg weitergeht, statt irgendwie jetzt sagt, wir hauen jetzt das Geld direkt auf den Tisch für diverse Spieler. Mhm.
Da hat man ja auch genügend abschreckende Beispiele in der Vergangenheit schon gesehen. Ja. Also da ist niemand böse, wie böse, beziehungsweise das ist jetzt so ungerecht, aber wie kritisch schaut man denn im Nachhinein auf die Torhüterentscheidung? Denn das ist ein weiterer Aspekt, den du mitgebracht hast. Timon Weiner war nicht wiederzuerkennen in der ersten Saison.
Das ist ja wirklich, es klingt so, als wenn man sich die ganze Zeit wiederholt, aber ähnlich wie mit unserer Defensive. Weiner war mit einer der besten Torhüter in der zweiten Liga letzte Saison und diese Saison kaum wiederzuerkennen. Also es fing natürlich wirklich denkbar schlecht an mit dem Elfmeter in Hoffenheim nach 6 Minuten, glaube ich, den er verursacht hat. Und so ging es wirklich weiter. Er hatte immer wieder so Fehler drin, die uns echt Punkte gekostet haben. Selten mal ein Spiel, wo er über sich hinausgewachsen ist oder wo er mal Bälle rausgefischt hat, die, ich sag mal, dieses klassische, einen unhaltbaren gehalten. Mhm. Ich weiß, gegen Bayern zum Beispiel hat er ein super Spiel gemacht, aber das hat er einfach nicht konstant hinbekommen. Dann gab es ja schon mal einen kleinen Wechsel auf Dene gegen Frankfurt, wo Dene dann auch einen Elfmeter gehalten hat und auch an sich ganz gut gespielt hat. Dann hieß es aber, nee, wir bleiben bei Weiner, wir wollen da jetzt keine Unruhe reinbringen. Dann hat Weiner aber weiterhin einfach nicht gut performt. Dann wurde auf Dene festgewechselt und der war zuletzt ja okay. Also der hatte gerade gegen Augsburg zum Beispiel ein super Spiel gemacht. Trotzdem auch seine Schwächen, gerade im Spielaufbau, Abstöße, das hat Weiner aber genauso. Aber ja, auch das ist so ein Ding, wo niemand hätte vor der Saison gesagt, wir müssen uns einen neuen Torwart kaufen oder verpflichten. Weil man mit Weiner eigentlich echt einen super Torhüter in den Reihen hatte. Und der muss wirklich so mit diesem Negativstrudel, mit dieser Kopfsache, der kam einfach nicht mehr irgendwie an irgendeine Leistung ran. Hilft natürlich dann auch nicht, wenn du eine schwache Defensive vorne hast, dann siehst du eh immer schlecht aus, wenn du gefühlt 40 Torschüsse pro Spiel bekommst. Dann natürlich nochmal mit einer höheren Qualität in der Bundesliga. Ja, wirklich denkbar unglücklich für ihn, weil er ein super Typ ist und eigentlich auch gezeigt hat, dass er ein sehr guter Torhüter sein kann. Das ist einfach, ja, so ein weiteres Ding, was dazu zählt bei uns. Auf der Position kam auch keine Ruhe rein über die gesamte Saison und ja, war dann auch so ein ausschlaggebender Punkt, glaube ich.
Ja, und das eigentlich Verrückte ist, von den reinen Zahlen her war das jetzt nicht so, also im ersten Moment dachte ich mir, na gut, der hat ja 40% mehr Schüsse aufs Tor bekommen und dann ist ja klar, dass man mehr Tore kassiert. Aber so krass ist der Unterschied gar nicht. Also in der Aufstiegssaison hat er pro Spiel 4,17 Schüsse aufs Tor auch tatsächlich bekommen, also wo er eben halten musste und hat 76% davon noch parieren können. Also 4,17 und jetzt waren es 5,6, also 1,5 Schüsse mehr, würde ich jetzt sagen, von denen er aber nur 59% gehalten hat. Das heißt, obwohl man so vor Augen hat, diese Spiele, wo Weiner abgeschossen wurde und noch Schlimmeres aber verhindert hat. Also das Bayern-Spiel ist dafür auch ein sehr gutes Beispiel, war eins seiner besten Spiele und trotzdem kassiert er da, ich glaube, 4 Gegentreffer. Das war jetzt dann das Spiel in München.
Ja.
Also es war gar nicht so viel mehr, sondern irgendetwas hat gefehlt. Und ich habe auch mitbekommen, dass man sich da auch durchaus auch bei Holstein schwer getan hat mit, weil man gesehen hat, wir haben hier einen Torhüter, der mit sich kämpft, von dem wir aber eigentlich überzeugt sind und der ja nach allem, was ich so gehört habe, auch in der Kabine und im Team ja auch eine wichtige Rolle spielt. Also sehr, sehr undankbare Situation.
Ja, man hat bei ihm auch wirklich gemerkt, wenn er mal einen Fehler hatte, was denn zum Gegentor geführt hat oder zu einem Elfmeter. Also man hat ihm gefühlt wirklich angesehen, wie er darunter leidet. Und ja, war wirklich eine schwache Saison, aber es war auch wirklich nicht schön anzusehen, wie er selber damit kämpft. Weil ja auch gerne dann immer geschrien wird, Torwartwechsel, bla, und der ist schlecht und hier und da, wo man, ich glaube, er ist wie die meisten Fußballer der größte Kritiker von sich selbst und die natürlich wissen die selber auch, wenn sie Fehler machen und wenn sie mal ein schlechtes Spiel gemacht haben. Aber er kam da halt einfach nicht mehr raus und wenn er da mal gute Leistung gezeigt hat, was aber auch im gesamten Kader ja eigentlich dann so war, wenn man mal ein gutes Spiel hatte, kam darauf direkt wieder eine schlechte Leistung oder ja, die nächste Niederlage. Er konnte sich einfach nicht wieder so ein bisschen in ruhige Gewässer reinspielen, hatte kein Spiel, wo er mal dann, ja, ich glaube, das Heidenheim 1-0 Heimspiel war sein einziger zu Null Sieg oder einziges Spiel zu Null. Das ist für einen Torwart natürlich brutal, so eine Saison. Ne?
Mhm. Und drückt sich dann eben auch in Zahlen aus, also von den Post-Shot-Expected-Goals, also wie viele Tore hat er tatsächlich verhindert, statistisch gesehen, da hat er einen Wert von minus 11,8, also hat eben fast 12 Tore mehr kassiert, als es statistisch hätten sein sollen. Ja. Jetzt muss man aber dazu sagen, also der Wert sagt jetzt schon was aus, vor allem wenn er so deutlich ist. Hat man ja auch gesehen, wenn man die Spiele gesehen hat. Man sollte eh keine Statistik einfach nur blind zitieren. Man muss aber dazu auch sagen, auch hier gibt es extreme Schwankungen. Also ich habe hier schon Rasenfunk Royals aufgenommen, wo Robin Zentner einen ganz furchtbaren Wert hier hatte. In diesem Jahr ist Robin Zentner einer der Besten, der 5. Beste der kompletten Liga. Und weißt du, wer der 2. schlechteste Torhüter nur nach diesem Wert ist? Alexander Nübel mit minus 7,2.
Ja.
Und ja, der hatte auch seine 2, 3 Wackler mit drin, aber da wäre ihm jetzt die große Torhüter-Diskussion entgangen, die es da beim VfB gibt. Und das zeigt halt eben auch, wie undankbar diese Situation ist. Noch dazu, weil ja dann mit Däne jemand kam, der durchaus, du hast ja den gehaltenen Strafstoß angesprochen und auch das Augsburg-Spiel war gut, aber der ja auch einzelne Wackler mit drin hatte. Also es war jetzt nicht so, dass das das Allheilmittel gewesen wäre.
Ja, aber die letzte Saison von Weiner war ja auch so seine erste richtige als Nummer 1. Und dann halt gleich so eine Saison, wo es ja echt lief. Da war jeder Spieler von uns gefühlt beflügelt und wir haben über unsere Möglichkeiten gespielt und der Aufstieg war ja schon ein kleiner Wunder mit diesem Kader. Und ja, da hat man dann mal gesehen, wenn so ein Spieler dann die ersten Rückschläge kassiert über einen längeren Zeitraum, ja, dann stecken das nicht alle so gut weg, beziehungsweise sind dann so gefestigt, dass sie dann die alte Leistung auf Knopfdruck, sag ich mal, wieder abrufen können und so Fehler abschütteln können. Und bei Weiner war das dann deutlich zu sehen, die Saison leider.
Ist ja auch mit 26 Jahren noch am unteren Skala der Jugend von den eingesetzten Torhütern in der Liga. Also das ganze Torhüter-Thema, das war eines und das war ein Aspekt dieser Saison. Es gibt aber auch noch ein Positiv-Thema und das finde ich schön, dass das der 5. Aspekt ist. Und zwar lass uns noch über die Offensive von Holstein sprechen. Was zeichnet die denn aus oder hat sie ausgezeichnet?
Ja, also einerseits, dass wir gefühlt in jedem Spiel getroffen haben. Leider jetzt in Dortmund nicht die Serie vollendet, in jedem Auswärtsspiel zu treffen. Bis dahin war es ja der Fall. Ja, dann ein Maschino, der in der Bundesliga echt sehr gut performt hat. Und wir hatten da dann so ein bisschen das Glück, dass in der Zeit, wo ein Maschino nicht performt hat, dann auf einmal ein Harris so einen kleinen Überflug hatte und aus jeglichen Positionen getroffen hat. Jetzt am Ende kam Bernardsson zurück und ein Skripski, die dann auch direkt irgendwie 4, 5 Tore machen. Also ja, offensiv hat Holstein wirklich gut abgeliefert. Und man muss ja auch sagen, wir haben wenig Spiele gewonnen. Aber wenn, ich glaube, Augsburg haben wir gleich 5-1, Dortmund 4-2. Also wenn denn mal ein Sieg dabei war, dann ja auch immer gleich ganz ordentlich. Bis auf Union Heidenheim war, glaube ich, beides 1-0. Aber ja, offensiv hat Holstein die Saison sehr viel Spaß gemacht.
Aber das ist mir jetzt fast ein bisschen zu kurz besprochen. Wir können nicht so lange über die Probleme reden und jetzt hören wir bei der Offensive auf. Also, weil das Interessante finde ich bei Holstein, dass es durchaus unterschiedliche Arten waren, auf die man die Tore erzielt hat. Also Bernhardsson jetzt hinten raus, den schickste tief und dann ist er weg. Und dann hat er da aber auch eine irre Qualität eben im Verwerten. Marcino zum Beispiel, der kann ja aber alles. Der kann dir das Ding aus 20 Metern in den linken Winkel schweißen. Kann aber auch sein, dass der in den Strafraum reindribbelt und dann ganz lässig ins Eck reinschiebt. Und Phil Harris, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, hat der doch auch per Kopf einige seiner Treffer gemacht.
Genau, 1, 2 hat er per Kopf. Und ansonsten waren seine Tore ja so ein bisschen dieses, ach, ich schieße jetzt einfach mal irgendwie. Und gegen Bremen irgendwie aus dem Vollsprint aus 25 Metern gefühlt. Da war dann natürlich auch so ein bisschen Glück, dass der Torwart den nicht gehalten hat. Aber der hat schon so ein paar Dinger einfach reingezimmert. Frei nach dem Motto, ja, dann hau ich das Ding halt jetzt mal rein.
War Homburg auch geklappt? Was soll schon passieren?
Genau, also das Tor ist überall gleich groß, einfach rein damit. Gegen Ende der Saison kam er da leider nicht mehr so ran, aber kurze Zeit, also der Typ dafür, dass er aus der Regionalliga kam, war überragend. Also was für eine Startsaison in der Bundesliga. Und ja, wie du sagst, Maschino holt sich manchmal gefühlt am 16er von uns den Ball, rennt über den gesamten Platz. Gegen Augsburg hat er auch einen Freistoß direkt reingemacht. So ein bisschen wirklich ein Allrounder, kein klassischer Mittelstürmer. Bei uns auch viel über die Außen mitgekommen. Und ja, dann Skripski, wo der wieder fit war, seine Qualitäten, gerade die Vorlagen, ich sag mal, der eine Ball von Augsburg, den er irgendwie mit dem Außenriss über einen halben Platz Bernhardsson in Lauf spielt, das sind halt so Sachen, die sind halt überragend. Und die haben natürlich gefehlt in vielen Spielen. Das ist wieder dieses Ding, hätte Bernhardsson und Skripski mal länger mitgemacht. Aber ja, unsere Offensive ist schwer auszurechnen, auch mit dem Porat, der in vielen Spielen irgendwie gegen Ende reinkam, auf welcher Position auch immer, weil der kann halt überall spielen und ja auch gegen Bayern dann noch getroffen hat. Offensiv waren wir, glaube ich, sehr schwer auszurechnen für den Gegner, weil wir so variabel sind, weil wir auch so unterschiedliche Stürmertypen haben. Weil Phil Harris, der ja wirklich groß ist und eher Stoßstürmer, ist ja noch mal was ganz anderes denn als ein Maschino. Ja, das war, glaube ich, schon echt unsere Stärke. Also wir hatten immer das Gefühl, dass wir Tore machen können, haben wir auch fast immer. Klar hat es meistens dann nicht gereicht und oft war es dann diese letzten Minuten, wo der Gegner dann beim 3-0 mal auch einen Gang runterschaltet. Aber es hat immer Spaß gemacht.
Ja, ich erinnere mich da an das 3-4 war das doch dann am Ende bei
genau,
Bayern,
in München.
Oder?
Wo wir noch fast das 4-4 erzielt.
Aber wirklich, ey, die sind richtig ins Schwitzen gekommen und da waren die ja nicht die Einzigen. Ich meine, gegen Leverkusen nach 0-2 noch den Punkt geholt und ich meine, dir brauchst du jetzt ja am wenigsten zu erzählen und dieses 4-3 auch gegen Borussia Mönchengladbach, das wird ja auch quasi für immer bleiben.
Ja, das war auch ein überragendes Spiel.
Was hatten denn die geschossenen Tore, was haben die denn mit Marcel Rapp als Trainer zu tun? Würdest du sagen, er ist auch eindeutig ein offensiv denkender Trainer, wie war es in der Zweitligasaison? Hat sich was in seinem Coaching verändert, deiner Meinung nach, zur ersten Liga?
So ein bisschen. Ich fand, in der zweiten Liga hat er sich ein bisschen mehr nicht auf den Gegner eingestellt, also sein Spiel nicht nur auf den Gegner ausgerichtet, aber schon mehr auf die Gegner reagiert, fand ich. Und im Voraus schon mit Spielern und taktischen Anweisungen auf den Gegner reagiert. In der Bundesliga wirkte es, fand ich, ein bisschen mehr so, als wenn er schon so sein System hat und das dann auch spielen lassen will. Und da jetzt nicht zu viel Wert darauf legt, was der Gegner direkt am Anfang für eine Taktik hat. Was auch dann oft schiefgegangen ist, weil gerade gefühlt so in den ersten 5 Minuten gab es viele Spiele, wo wir sehr, sehr früh in Rückstand geraten sind. Ich glaube, Gladbach 13 Sekunden, Bayern waren ja, glaube ich, auch gefühlt 2 Sekunden, als Musiala dann schon direkt nach Anschluss das Ding reingemacht hat. Aber wie gesagt, mir hat's gefallen, dass er jetzt nicht nur komplett auf Defensive, sondern er wollte schon mit dem Ball ein gutes Spiel aufbauen. Und das hat halt, ja, gerade gegen Gegner, die dann auch ein bisschen mitspielen, wo wir dann mal den Ball abluchsen konnten und einen Konter starten konnten, auch sehr gut geklappt. Also so doll verändert hat er sich zur zweiten Liga nicht. Er hat schon immer noch versucht, diesen Spielstil, den er in der zweiten Liga etabliert hat, weiterzuführen. Ich glaube, das wird auch nächste Saison genauso weitergehen. Aber finde ich auch gut, wie gesagt. Also ich steige lieber ab mit einem schönen Fußball, als jetzt nur zu mauern und so einen Zerstörerfußball zu spielen, auch wenn man vielleicht in die Klasse gehalten hätte. Aber so, glaube ich, war Kiel spielerisch eine Bereicherung dieses Jahr in vielen Spielen. Und jo, ich glaube, Rapp wird da seiner Linie weiterhin treu bleiben. Und das finde ich auch ganz gut so.
Und das hat auch dazu geführt, dass man eine Statistik vorgesetzt bekommen hat, die ziemlich viel über die Bundesliga aussagt. Am 26. Spieltag hat Holstein Kiel gegen Heidenheim gespielt und es war der 17. war Holstein und der 18. war Heidenheim. Und das war zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga, dass der 17. gegen den 18. spielt an einem 26. Spieltag und keiner von beiden den Trainer getauscht hat in der Saison. Was, ja, also ich habe es ja schon eingeordnet. Später wurde dann der Vertrag sogar verlängert, gar nicht so lange nach diesem Spiel. Also dieses Spiel wurde ja verloren. Du hast es ja schon vorhin angesprochen. Dann hat man auch gegen Werder zu Hause verloren. Da hat Rapp, das war eins dieser Spiele, wo er schon, ich glaube, nach 45 Minuten dreifach gewechselt hat. Also da ging Plan A nicht auf, um mal so zu sagen. Ist allerdings auch eine Stärke von Ole Werner und den kennt man ja auch noch gut in Kiel. Und danach wurde der Vertrag verlängert. Wie Findest du das denn, dass man Marcel Rapp länger an sich gebunden hat und ihm ja auch eindeutig den Rücken gestärkt?
Ja, also ich fand's super. So wie ich es mitbekommen habe, wurde auch fast durchweg positiv aufgenommen, so was man mitgerichtet. Ich hatte eher so ein bisschen Angst vielleicht, dass Rapp sogar abgeworben wird, weil er nun wirklich mit Holstein auch keine schlechte Rolle gespielt hat und gerade zum Beispiel in einem Hoffenheim, wo er ja herkommt, vielleicht Interesse gehabt hätte an ihm, konnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Mhm. Deswegen bin ich sehr froh, dass man mit Rapp verlängert hat, weil er passt super zu Kiel bisher. Und so hat man einfach direkt schon, ja, Sicherheit, Planungssicherheit für nächstes Jahr, was ja eine der Stärken ist von Kiel, dieses ruhige Arbeiten, bis auf halt der Sportdirektor jetzt. Aber auch der wurde ja direkt mit eingebunden, hat schon gesagt, dass Rapp auch zu ihm gut passt, weil er gerne auch Talente holt und Rapp ein Trainer ist, der Talente auch spielen lässt und weiterentwickelt. Und ja, in Kiel ist, glaube ich, jeder zufrieden, dass ein Marcel Rapp bleibt. Auch wenn da natürlich zwischenzeitlich in der Saison auch die Stimmen laut wurden, gerade von Fans und Leuten im Internet natürlich, dass ein Trainer weg muss und viele Fehler macht und hier und da. Aber insgesamt bin ich super zufrieden mit ihm und freue mich auch, dass er nächste Saison noch Trainer ist bei uns.
Du kannst im Fußball immer Fehler finden.
Absolut.
In jedem einzelnen Spiel. Ja, ist ein Fehlersport. Aber es ist halt auch einfach so viel vom Zufall abhängig, dass, und gleichzeitig hat man aber immer die Illusion, man hätte alles im Griff. Und ja, dann setzen sich auch gerade so Schlaumeier wie wir, setzen sich dann gerne hin und sagen im Nachhinein, ihr hättet diesen Spieler doch einfach im Sommer verpflichten müssen, da wäre alles ganz einfach gewesen. Oder in diesem Spiel hättet ihr nach dem 2:2 nicht noch aufs 3:2 gehen sollen, dann hättet ihr nicht noch das 2:3 kassiert oder solche Sachen eben.
Absolut. Das,
es ist die Illusion der Kontrolle über den Fußball und die wirkt sich dann eben auch in sowas aus. Plus, es ist gelernte Konvention, also dieses Narrativ, dass ein Trainerwechsel einen kurzfristigen Impuls setzt, das ist nicht komplett falsch.
Ja.
Statistisch gesehen ergibt ein Trainerwechsel aber eigentlich nie Sinn. Vor allem nie länger, also wenn du den Zeitraum irgendwie, ich glaube, auf 3 Monate oder sowas schon machst, der Amtszeit des Trainers, dann nivelliert sich's meistens schon. Und dann sind sie ja sowieso nach 1,5 Jahren im Schnitt schon wieder weg. Also deswegen.
Ja, also darum, ich bin auch sehr zufrieden. Gibt viele Negativbeispiele, wo man gesehen hat, ein Trainerwechsel ist jetzt nicht das Heilmittel für eine verkorkste Saison. Und deswegen lieber so jetzt ruhig weitermachen. Es wird schon gesagt, dass man versucht, einen großen Teil des Kaders auch zusammenzuhalten, dass man eine gute Truppe hat für die nächste Saison. Da bin ich dann auch froh. Die kennen sich untereinander, die kennen den Trainer. Die kennen die Marschroute vom Trainer und deswegen, ich bin positiv zu sprechen auf die nächste Saison. Natürlich hat man immer so ein bisschen mahnende Beispiele auch mit Bielefeld und Co. Und auch ich denke mir, abwarten, wenn die ersten 2, 3 Spiele schlecht laufen, wer weiß, wie es dann nächste Saison weitergeht. Aber so wie es jetzt gerade läuft, gefühlt gehen wir gestärkt aus dieser Bundesliga-Saison. Wir haben nicht das Geld rausgeschmissen, sind ein finanziell gesunder Verein. Der Kader ist an sich gesund, wie man am Ende gesehen hat. Und dann mit dem Trainer weiterzumachen, der ein super Standing in der Mannschaft hat, im Team hat, bei den Fans hat, das ist eigentlich wunderbar.
Und das ist schon ein wunderbares Schlusswort. Einziges Problem dabei, wir machen noch nicht Schluss, denn wir müssen noch unsere Awards vergeben. Oder beziehungsweise du musst deine Awards vergeben. Dein MVP dieser Saison, dein Unsung Hero und dein Moment dieser Saison. Leg mal mit dem MVP los.
Ja, ich glaube, da kommt man um Shuto Machino nicht umher. Der Allrounder, der rennt 90 Minuten, der macht, der ackert, der macht unsere Einwürfe, Freistöße, Elfmeter, weiß nicht, 10, 11 Tore jetzt, Vorlagen, 3, 4 Stück. Absolut, hat sich ins Schaufenster der Bundesliga gestellt, gibt jetzt wohl schon auch ein paar Interessenten. Mich würde es auch nicht wundern, wenn der natürlich wechselt. Ich glaube, davon muss man fest ausgehen, dass der einen anderen Verein findet. Da gehört er auch hin. Also ich finde, er hat gezeigt, er kann Bundesliga, ist eine Bereicherung für die Bundesliga und einfach ein toller Spieler. Also ja, hat mich gefreut, dass er so eine gute Saison für uns gespielt hat. Und wie gesagt, kann gefühlt alles.
Das ist wirklich so. Ich möchte das nochmal kurz unterstreichen mit nur ein paar Statistiken. Ich könnte hier sehr viele zitieren, aber um eben dieses Er kann alles zu zitieren. Man kann sich auf fbref.com ja Profile raussuchen im Vergleich zu allen anderen Bundesligaspielern auf seiner Position. Und da sehen wir, bei den Passstatistiken ist er in der 90. Perzentile, also nur 10% haben eine bessere Passquote als er. Wenn wir gucken auf die Schüsse, dann ist er in der, ja, so 79. Perzentile, also so rund um die 80. herum. Wenn du bist bei Ballbesitz im Offensivdrittel, im Strafraum sogar, wieder 90. Perzentile. Also ich will damit nur sagen, das, was du gesehen hast auf dem Feld, das zeigen eben auch die Statistiken. Schuto Machino kann wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge des Fußballs sehr gut. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass ihn Gegner nicht in den Griff bekommen haben. Denn eigentlich war Machino schon, glaube ich, der erste Spieler, Offensivspieler von Kiel, den du aus dem Spiel nehmen wolltest als Gegner. Ja. Und das ist aber niemandem eigentlich so richtig gelungen, sodass du ihn gar nicht gesehen hättest. In ganz wenigen Spielen hatte er wenig Akzente zu setzen. Das liegt, glaube ich, an seiner Vielseitigkeit.
Absolut. Hat er auch für seine Größe trotzdem Kopfballtore erzielt. Und wie gesagt, also ein super Allrounder, ein klasse Spieler, 25 Jahre alt. Also ich glaube, der wird noch einige gute Jahre vor sich haben.
Sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Und wer ist dann dein Unsung Hero dieser Saison?
Ja, passenderweise, also ich hatte die ganze Zeit überlegt, so richtig ist mir keiner eingefallen, aber eigentlich ist es für mich dann auch Marcel Rapp, weil der schon so eine Zeit lang so heftig in der Kritik stand, es lief so viel schlecht, so viel Spiele gingen unglücklich verloren, manche wurden deutlich verloren, das war so dieses, er konnte machen, was er will, und dann aber gegen Ende nochmal Vertragsverlängerung, denn dieser Sieg Gladbach, Augsburg, ein super Spiel in Leipzig, davor ja auch schon Unentschieden in Mainz gehabt, wo wir echt gut gespielt haben. Ja, dass er so nochmal dann uns ehrenvoll verabschiedet hat in dieser Bundesliga, nochmal so ein Aufbäumen der gesamten Mannschaft mit Trainer, ja, einfach super, und ja, für mich dadurch auf jeden Fall Marcel Rapp.
Auch in der Kommunikation nach außen hin sehr angenehmer Trainer, wie ich finde, egal ob das Spiel unglücklich verloren wurde oder man verdient verloren hat oder man das Spiel gewonnen hat, du bekommst bei ihm auf der Spieltagspressekonferenz danach immer 2, 3 interessante Aussagen, und gleichzeitig tut er aber auch nicht so, als ob er jetzt so völlig über den Dingen schweben würde. Also da hörst du schon auch mal Schiedsrichterkritik, und er sagt schon auch mal im Nebensatz, boah, also wenn jetzt die 50-50-Entscheidungen gegen uns gepfiffen werden, dann wird's auch schwierig. Ja. Er reitet solche Themen aber nicht tot, und das fand ich als sehr angenehm. Also ich habe die Pressekonferenz mit ihm immer gerne geguckt, weil man auch wirklich was erfährt darüber, wie er das Spiel so gesehen hat.
Das Einzige, was man irgendwann nicht mehr hören konnte, war: Wir werden das Spiel analysieren. Ja. Dieser Satz fiel so oft diese Saison. Das war irgendwann wirklich anstrengend. Aber ansonsten super Typ, auf jeden Fall.
Gut, aber machen sie halt dann auch.
Ja, absolut. Also
man weiß, dass sie wirklich in die Analyse gehen. Das ist interessant, weil manche Trainer reiten da so richtig drauf rum, dass sie quasi direkt nach dem Spiel noch nichts sagen können. Und bei anderen Trainern hast du den Eindruck, ja gut, also das Spiel ist jetzt vorbei, wir beschäftigen uns, also nie wieder gucken uns auch nur eine Szene von diesem Scheißspiel hier an, jetzt überspitzt gesprochen. Ich glaube, Marcel Rapp ist da am anderen Ende des Extrems. Aber
total, also bei ihm hat man wirklich das Gefühl, er nimmt die Schwächen von dem Spiel, die Stärken von dem Spiel, und wie er dann auch sagt, es wird genau analysiert. Ja, und er hat halt auch einfach ein super Standing im Team, im Verein, bei den Fans. Also irgendwie, auch wenn er jetzt nicht der klassische norddeutsche Trainer ist, passt es aktuell noch wie Arsch auf Eimer, und deswegen alle happy, dass er bleibt.
Aber wirklich, also jetzt nicht mehr unbesungen Marcel Rapp, der Held von Kiel. Und jetzt fehlt uns noch ein Moment der Saison.
Das war für mich persönlich der 4-3-Heimsieg gegen Gladbach am Ende der Saison, am 31. Spieltag. Das war ein Hin und Her, und dann Machino zum Schluss noch mit dem 4-3. Das Stadion ist wirklich explodiert, dass man dann noch dadurch die Chance hatte, auch auf den Relegationsplatz. Da hat alles gepasst. Das war wirklich ein unfassbarer Moment. Und ja, das letzte Mal das Stadion so laut. Also ich glaube, das war nicht mal beim Aufstieg so laut. Das war wirklich unfassbar. Das war definitiv mein Moment der Saison.
nach 2-0 Führung dann 2-3 zurückgelegen und dann das ganze Ding nochmal gedreht. Ja. Das war. Aber das heißt, das steht quasi zum Beispiel noch über dem 4-2 gegen den BVB für dich.
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn das ein Hammermoment war, aber da muss man sagen, hatten wir auch Glück, dass wir Dortmund wirklich in der beschissensten Phase, die der Verein so hatte, die Saison erwischt haben. Ähnlich auch wie Augsburg im Hinspiel. Waren natürlich auch Hammermomente, aber ja, das war mit diesem Gladbach-Spiel, wo man wusste, wir müssen das gewinnen. Wenn wir noch irgendwie irgendeine Chance haben wollen, muss das Ding gewonnen werden. Und immer wieder diese kleinen Rückschläge dann, ja, und dann am Ende macht Maschino das Ding noch rein. Das war unbeschreiblich.
Man sieht's, wenn man dich bei YouTube gerade sieht, man sieht dich immer noch strahlen und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben es auch gehört. Es ist sehr gut nachzuvollziehen. Das heißt, jetzt bleibt nur noch eine Frage offen, noch für ein paar Sekunden, nämlich jeder meiner Gäste, der darf in diesem Royal die Frage beantworten, die Saison des Vereins, über den wir gesprochen haben, als Fortbewegungsmittel. Und es geht alles, vom Einrad bis hin zur Mondrakete. Also die Saison von Holstein Kiel als Fortbewegungsmittel, was ist es?
Ja, war eine schwierige Frage, aber ich fand am Ende, passt auch vielleicht zu Kiel, ist es eine klassische Fähre. Man fährt irgendwie immer vor und zurück, man kommt irgendwie nirgends anders an, es gibt keine Überraschung, man weiß immer vorher, wo man landet. Es wird die ganze Zeit gependelt zwischen guter Leistung, schlechter Leistung, tollen Momenten, schlechten Momenten, Momenten, wo man Spieler auf Händen tragen möchte und bejubeln möchte und wo man sich schütteln möchte und denken, warum? Und deswegen ist es, glaube ich, die Fähre. Es gibt keine Überraschung und am Ende, man weiß vorher, wo man landet und ja. Immer ein Auf und Ab.
Immer ein Hin und Her, immer ein genau. Auf und Ab. Und so wird es ja weitergehen bei Holstein Kiel. Ich bin total gespannt,
ja.
Wann, ob wir uns quasi in diesem Feed hier nochmal wiedersehen, in der Ligatur natürlich auf jeden Fall, auch in der zweiten Liga.
Auf jeden Fall.
Ich meine, der Blick ist natürlich noch sehr weit. Was glaubst du, wie lange brauchst du persönlich, um diese Erstligasaison für dich zu verpacken und dann eben zu sagen, so zweite Liga, jetzt greifen wir an?
Ich muss sagen, ich habe jetzt schon Bock. Also von mir aus kann es losgehen. Die letzten Spieltage haben einen wieder echt motiviert. Wenn jetzt noch die Aussagen kommen, wir versuchen den Kader so gut es geht zusammenzuhalten, was natürlich nicht durchweg funktionieren wird. Aber wenn der Stamm zusammenbleibt, da habe ich Bock drauf, dann kann es von mir aus nächste Woche direkt weitergehen.
Und das ist doch die richtige Einstellung. Das freut mich sehr, Paik, dass du hier mit so guter Laune aus dieser Erstligasaison rauskommst. Ich danke dir sehr, sehr herzlich und ihr werdet natürlich bei 1912 FM auch nochmal ausführlicher über die Saison sprechen. Da kriegt man ja eh alle Infos. Vielen, vielen Dank dir, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, denn ihr wisst ja, ihr habt den Rasenfunk und diese Sendung hier damit auch möglich gemacht. Wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht via PayPal, Direktüberweisung, Dauerauftrag, Kreditkarte, alles möglich. Dauert nicht lange, tut nicht weh und funktioniert nach dem Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, ihr überlegt euch einfach, welchen Gegenwert hat eine Sendung wie diese hier für euch? Ist das irgendwie wie ein kleiner Kaffee, den ihr auf dem Weg zur Bahn euch noch kauft, ist das so wie ein Kinobesuch einmal im Monat und diesen Wert, den lasst ihr uns dann zukommen und dann sind doch alle Beteiligten happy und wir können davon auch unsere Gäste bezahlen und eben das hier weiter als unabhängigen Sportpodcast weiterführen. Danke für eure Unterstützung, bleibt dem Rasenfunk gewogen, abonniert auch gerne unsere anderen Formate und hört natürlich auch in alle anderen Holstein-Kiel-Podcasts rein, die es da draußen so gibt. Auf rasenfunk.de/Fußballpodcast gibt es eine Liste aller uns Bekannten. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis bald hier im Rasenfunk. Ciao!
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.